Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg einen schönen guten Tag. Am Sonntag wird in Thüringen gewählt. Wir sprechen über die Stimmung vor der Wahl. Ehemalige politische Häftlinge der DDR kommen gerade in Bützow in Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Wie ist Ihr Blick auf 30 Jahre Mauerfall und die aktuellen Debatten? Und wie bekommt man die Luft einer Großstadt sauberer? Köln versucht es mit verschiedenen Maßnahmen beim Verkehr wie einer neuen Ampelschaltung. Aber das sorgt für einige Diskussionen. Das haben wir heute für Sie in Deutschland heute. Am Sonntag wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert ein rot-rot-grünes Bündnis unter Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei. Ob diese Koalition nach der Wahl fortbestehen kann, ist fraglich. Wie die Stimmung in Thüringen kurz vor der Wahl ist, darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Landeskorrespondenten in Thüringen, Henry Bernhard, gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie die Fieberkurve im Land vor der Wahl ist.
Die ist schon ziemlich hoch. Man hat das Gefühl, dass alle sehr aufgeregt sind, dass die Nerven blank liegen. Jeden Tag holt jeder Politiker oder jede Partei noch irgendeine Besonderheit aus der Wundertüte raus, die sie noch anbieten für die nächste Wahlperiode, egal was es koste. Und die persönlichen Angriffe jeweils gegen die andere Seite werden auch heftiger. Also das Land ist schon ganz schön in Aufregung.
Was sind denn die Themen, die im Wahlkampf die große Rolle spielen?
Das große Thema, und da sind sich interessanterweise alle einig, ist der Lehrermangel. Und da wollen auch alle das Gleiche. Also alle wollen mehr Lehrer, weil zurzeit fallen sehr viele Stunden aus. 5-6% der Stunden fallen aus. Schüler kriegen teilweise gar keine Noten in bestimmten Fächern. So schlimm ist der Lehrermangel. Das wollen alle Parteien ändern. Was kommt als nächstes? Die Erhalt und Rettung der Wälder ist gerade heute in der Umfrage als sehr wichtig von den Leuten angesehen worden. Ärztliche Versorgung auf dem Land, dann kommt die Kriminalitätsbekämpfung, dann Schutz vor Anschlägen, ÖPNV. Also es geht eigentlich um die Infrastruktur, aber das Allerwichtigste ist die schulische Infrastruktur für die Kinder. Das ist das große Thema.
Und wer kann in diesem Themenbereich am meisten punkten?
Gute Frage, denn es wurden unendlich viele Lehrer eingestellt in der letzten Legislaturperiode und dennoch gibt es jetzt weniger Lehrer als zu Anfang vor 5 Jahren, weil einfach so viele in Rente gehen. Ich glaube, Ideen haben alle ähnliche. Man muss sozusagen das Ganze, die Einstellung der Lehrer, der Referendare verschnellern, die Bürokratie verschlanken, die Schulen selbstständiger machen. Das wollen eigentlich alle. Von daher ist es interessant, dass alle Parteien eigentlich was Ähnliches fordern da im Wahlkampf bei diesem Thema.
Schauen wir mal auf das Thema Klima. Können die Grünen da punkten, spielt das eine Rolle in diesem Wahlkampf in Thüringen, vor allen Dingen, wenn es dann auch konkret wird und Windräder gebaut werden sollen?
Ja, das Interessante ist, dass beim Thema Windkraft, was sehr kontrovers diskutiert wird in Thüringen, wegen der Frage, soll man im Thüringer Wald, also oben auf dem Kamm, soll man dort Windkraftanlagen aufbauen oder nicht, müssten dafür Bäume weichen und gerade die Grünen und die SPD und die Linken wollen das und die CDU und die AfD sagen nein, die wollen unseren Wald zerstören hier in Thüringen. Das Interessante dabei ist aber, dass in den letzten 5 Jahren unter Rot-Rot-Grün sehr wenige Windkraftanlagen überhaupt gebaut wurden in Thüringen. Die meisten wurden vorher unter der CDU-Regierung gebaut. Die AfD lehnt die Windkraft ja total ab. Die CDU sagt, nicht in den Wäldern. Die anderen wollen überall Windkraft aufbauen, aber es ist jetzt für kein so großes grünes Thema. Ich glaube, die Grünen erreichen in Thüringen hauptsächlich ihr Stammklientel und ein bisschen mehr mit der bundesweiten Welle. Aber dass sie damit jetzt groß punkten könnten, kann man auch nicht sagen.
Was aber auf jeden Fall eine große Rolle spielt, ist die Rolle der AfD. Heute Morgen hat Ministerpräsident Bodo Ramelow im ZDF-Morgenmagazin gesagt, die AfD maße sich an, die Kümmererpartei zu sein. Sie sei aber die Partei, die nichts kennt außer Empörung. Wie wird in der Bevölkerung diese Konfrontation aufgenommen?
Also Bodo Ramelow ist in den letzten 5 Jahren wirklich in die Rolle des Landesvaters förmlich hineingewachsen. Er ist sehr präsidial, er umarmt jeden, ob er will oder nicht, der andere. Er kann mit jedem reden, also er kann mit der Wirtschaft, er kann mit seiner eigenen Wählerklientel, er kann mit Juden, Christen, Muslimen, völlig egal. Die AfD versucht es mit Empörung, ja, das Hauptthema, sie haben ein breites Wahlprogramm, aber wenn man auf die Wahlveranstaltungen geht, das einzig große Thema ist immer Ausländer abschieben. Damit machen sie Punkte. Mit dieser Ostgeschichte, also sozusagen, wir wollen hier eine Wende 2.0, das finde ich sehr seltsam, damit zu kommen, denn es sind ja meist Westdeutsche, also wie eben zum Beispiel Björn Höcke, der sagt, wir müssen hier die Wende vollenden. Leute, die damals 89 dabei waren, sind empört darüber. Wenn man Wir sind das Volk aus Björn Höckes Mund hört, ist es schon etwas seltsam. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber zumindest versucht es die AfD auf diese Tour.
Dann schauen wir doch mal auf die letzten Umfragewerte, die es jetzt vor der Wahl gibt. Demnach gibt es 3 Parteien, die über 20% liegen. Die Linke führt die Umfragen an, nahe dahinter die CDU, dann die AfD und dann haben wir die Parteien SPD, Grüne und FDP, die eher im einstelligen Bereich unterwegs sind. Und bei der FDP ist eben die Frage, zieht die Partei in den Landtag ein oder nicht? Was bedeutet diese Konstellation jetzt?
Dass Thüringen in die Unregierbarkeit oder zumindest in einen Zustand der schweren Regierbarkeit hineinkommt. Rot-Rot-Grün würde gern weitermachen. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass es dafür nicht reichen würde. Mike Moring von der CDU würde gerne eine Koalition machen mit der SPD, den Grünen und der FDP. Das wäre dann die erste 4-Parteien-Koalition in Deutschland. Selbst dafür könnte es nicht reichen. Was bleibt da noch übrig? Eine Minderheitsregierung möglicherweise oder eine ganz neue Konstellation zwischen CDU und Linken. Beide lehnen das vehement ab bislang. Wie es dann am Montag aussehen wird, ist eine andere Frage. Es könnte auch eine Minderheitsregierung oder eben Neuwahlen geben. Aber an Neuwahlen glaube ich nicht wirklich. Ich denke, man wird sich irgendwie einigen in Thüringen.
Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, mit der Stimmung vor der Wahl am Sonntag. Und Henry Bernhard hat das Thema Schule und Lehrermangel schon kurz angerissen. Ausführlich erklärt er das gleich auch nochmal in der Sendung Campus und Karriere hier im Anschluss an diese Sendung ab 14.35 Uhr. Und dann habe ich an der Stelle auch noch einen weiteren Programmhinweis. Heute Abend um 18.40 Uhr gibt es eine ausführliche Analyse zur Situation vor der Landtagswahl in unserer Sendung Hintergrund. Verklärung der Wendezeit, Umdeutung der Widerstandsbewegung in der DDR, das sind auch alles Themen, die ehemalige politische Häftlinge jetzt wieder stärker beschäftigen, nicht nur anlässlich 30 Jahre Mauerfall. Dieses Jubiläum wird an vielen Stellen in Deutschland mit Veranstaltungen derzeit gewürdigt und gerade die Opfer des DDR-Regimes sehen dieses Jubiläum mit ganz besonderen Gefühlen. Gestern hat der Bundestag die Möglichkeit zur Rehabilitierung von Opfern politischer Verfolgung in der DDR verbessert, indem alle bisherigen Fristen für Anträge gestrichen wurden. Wie sehen das Menschen, die wegen ihrer politischen Haltung in der DDR im Gefängnis saßen? Und wie geht es ihnen heute? Jürgen Jakob Gericke hat einige in Bützow in Mecklenburg-Vorpommern getroffen.
Auf dem Weg nach Bützow geht es durch eine typisch mecklenburgische Landschaft. Herbstlich gefärbte Alleen, Felder links und rechts neben der Straße, bis in der Idylle plötzlich die Justizvollzugsanstalt auftaucht. Hinter hellen, schmutzigen Mauern mit Stacheldraht, charakteristische Kasernengebäude aus rotem Stein. Die JVA Bützow am Ortseingang, eines der ältesten Gefängnisse Deutschlands, das größte in Mecklenburg-Vorpommern, berüchtigt auch heute noch. Zur Zeit der DDR gefürchtet als eines der drei großen B: Bautzen, Brandenburg, Bützow. Hier saßen auch politische Gefangene. Einer von ihnen, Jürgen Eggert, ist heute zurückgekehrt an den Ort, wo er im Laufe seiner Haftzeit in der DDR 7 Monate lang im Gefängnis saß.
Ich war 19 Jahre alt, als ich eingesperrt wurde. 19.
Eggert, heute 77 Jahre alt und Pastor im Ruhestand, blickt mit wachen Augen aus einer unscheinbaren Brille. Seine Familie war in der DDR unangepasst. Die Geschwister waren nicht in den Pionierorganisationen, nicht in der FDJ. Eggert durfte nicht studieren, nicht auf die Oberschule und die Familie hielt sich mit Kritik daran nicht zurück. Als die Mauer gebaut wurde, schlug dann die Staatsmacht zu.
Mein Bruder gelang die Flucht und das war der Anlass für meine Verhaftung. Und dann bin ich verurteilt worden nach fast einjähriger Untersuchungshaft bei der Stasi in Rostock wegen staatsgefährdender Propaganda und Hetze zu ursprünglich 5 Jahren Zuchthaus und dann durch Berufung auf 3 Jahre. Die habe ich abgesessen.
Zusammen mit Jürgen Eggert sind 7 andere Männer nach Bützow gekommen, die in der DDR politische Gefangene waren. Das Häftlingstreffen, das jedes Jahr stattfindet, ist längst zum Forum geworden. Die Friedrich-Ebert-Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern organisiert die Veranstaltung unter anderem mit Vorträgen von Experten und Podiumsdiskussionen. Der Landesbüroleiter Frederik Werner erklärt, warum dies in Bützow stattfindet.
Wir sind wirklich 2 Tage damit beschäftigt, dem Oberthema auch wirklich auf den Grund zu gehen. Das ist das Besondere an dieser Tagung, auch an dem etwas abgeschiedenen Ort Bützow. Also nicht in Rostock und Schwerin oder so, sondern tatsächlich, wir nehmen uns die Zeit, wir nehmen uns raus. Und das unterscheidet die Veranstaltung auch von anderen. Und das Besondere ist trotzdem und bleibt und ist, dass die Häftlinge dabei sind, ihre Sichtweise einbringen.
Das schätzt auch die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ihr Stellvertreter Burkhard Blei betont in Bützow, wie wichtig es sei, mit den ehemaligen Häftlingen zu sprechen.
Denn Sie müssen sehen, dass in der DDR diese Dinge ja auch unter den Tisch gekehrt wurden. Häftlinge, wenn sie entlassen worden sind, durften über die Haftbedingungen nicht sprechen. Viele politische Häftlinge sind also durch diese schwierigen Haftbedingungen auch psychisch betroffen, und es ist dann befreiend und heilend, wenn man also auch diese Dinge ansprechen kann.
Ein weiterer Teil der Aufarbeitung sind Entschädigungen und Rehabilitierungen. Wer Opfer von politischer Verfolgung in der DDR war, kann einen Antrag darauf stellen. Das war eigentlich nur noch bis zum Jahreswechsel möglich. Nachdem der Bundestag gestern entschieden hat, die Antragsfrist zu streichen, erklärte die Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Kathi Hoffmeister, die sich selbst auch dafür eingesetzt hat, warum sie diese Entscheidung für wichtig und richtig hält.
Weil wir sehen, auch heute gibt es noch Rehabilitierungsanträge, die ganz neu gestellt werden, etwa 10 im Monat. Das heißt, die Menschen setzen sich jetzt erst mit ihrer Vergangenheit in Teilen auseinander.
Und auch die weitere Aufarbeitung ist Hoffmeister wichtig. Sie richtete an die ehemaligen politischen Häftlinge von Bützow einen Appell.
Reden Sie über das Unrecht, das Ihnen widerfahren ist, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir gerade den jungen Menschen diese Botschaft nochmal geben, wie wertvoll Demokratie und Freiheit ist. Und deshalb habe ich diesen Appell heute an die Zeitzeugen nochmal gerichtet.
Ein Appell, dem der ehemalige politische Häftling Jürgen Eggert folgt. Mit viel Fröhlichkeit erzählt der 77-Jährige, wie es ihm heute geht, beim Anblick der Mauern der JVA Bützow.
Es ist im Grunde genommen das Gefühl eines Triumphes, nicht? Ich bin ja der Sieger der Geschichte, weil ich eben hier stehe als freier Mann. Und dazu gehört eben auch, dass man hier als unfreier Mann gewesen ist.
Der Mauerfall sei ganz klar die Sternstunde seines Lebens gewesen, sagt Jürgen Eggert weiter. Nur schade, dass sein Vater das nicht mehr erleben durfte.
Über ein ehemaliges Häftlingstreffen in Bützow berichtete Jürgen Jakob Giericke. Viele Städte haben keine gute Luft. Die Feinstaubbelastung ist hoch und die Deutsche Umwelthilfe hatte mit zahlreichen Klagen erreicht, dass es Dieselfahrverbote gibt oder sie drohen, wenn die Städte keine anderen Lösungen finden, um die Luft sauberer zu bekommen. Köln und Düsseldorf haben jetzt diverse verkehrliche Maßnahmen ergriffen, aber im Detail ruckelt es dann noch ganz ordentlich, wie unser NRW-Landeskorrespondent Moritz Küpper berichtet.
Die Aachener Straße am frühen Morgen. Der Verkehr rollt auf Kölns wohl wichtigster Ost-West-Achse. Ines Buschmann steht vor ihrer Apotheke, die sie in dritter Generation führt. Sie schaut auf die Straße.
Ja, jetzt läuft er. Erstens haben wir Herbstferien und zweitens haben wir natürlich jetzt auch noch eine Uhrzeit, wo das vielleicht noch so ein bisschen besser geht. Aber es ist sicherlich auch den Ferien geschuldet. Ne?
Buschmann ist Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Braunsfeld. So heißt der Stadtteil hier, durch den die Aachener Straße führt und der von neuen Luftreinhaltemaßnahmen der Kölner Stadtverwaltung betroffen ist. Denn die Aachener Straße, eine der 5 Hauptverkehrsachsen der Domstadt, gehört zu jenen Bereichen, an denen die Stickoxidbelastung am höchsten ist. Regelmäßig wird hier der von der EU erlassene Grenzwert überschritten. Daher gibt es nun eine neue Expressbusspur, um den ÖPNV attraktiver zu machen. Am Stadtrand geht in diesen Tagen zudem eine Pförtnerampel in Betrieb, die sozusagen als gegenteiliger Effekt den Autoverkehr reduzieren soll. Für Buschmann und den Einzelhandel jedoch sind diese Maßnahmen schwierig.
Der Onlinehandel ist das eine Problem, viele andere Widrigkeiten kommen dazu. Und so ein Expressbus, der eben jetzt hier in dem Bereich die Lade- und Haltezone wegnimmt, in einem vor allen Dingen auf der Stadtauswärtsseite nicht unerheblichen Zeitfenster, nämlich quasi 4 Stunden während des kompletten Nachmittagsgeschäftes, der ist natürlich für die Geschäfte und deren Existenz eine absolute Gefahr.
Buschmann sammelt Unterschriften gegen die Expressbusspur. Sie ist entsetzt darüber, dass die Stadtverwaltung nicht richtig das Gespräch mit den Betroffenen gesucht hat und glaubt fest daran, dass sich der Protest noch entfalten wird.
Wenn Sie hier die Aachener runterfahren, fahren Sie an so diversen Verschwenkungsstellen plötzlich aus Ihrer Fahrspur auf eine Sperrfläche. Und ich glaube, so langsam fangen die Leute an zu realisieren, was da kommt. Ja, also ich glaube sicherlich, dass sich nochmal Protest auf den Weg machen wird, wenn der Bus dann tatsächlich fährt und man die Auswirkungen sieht. Die Fürthner Ampel hat ja jetzt schon erste Auswirkungen gezeigt, wie man in der Presse lesen konnte. Staus ohne Ende.
Es braut sich was zusammen unter Anwohnern, Geschäftsleuten, Pendlern in der Domstadt.
Also es gibt verschiedenste Maßnahmen, die wir ergreifen. Die Flotten werden erneuert, Software-Updates bei privaten PKWs gibt es, die wirken, die Busse werden umgerüstet, das sind die Kernmaßnahmen. Aber das alleine reicht nicht und wir müssen eben sehen, dass eben Stausituationen, die sich heute in diesem Bereich in den Morgenstunden, dass wir die abbauen, damit wir dann tatsächlich auch die Luftschadstoffgrenzwerte einhalten.
Sagt dagegen Klaus Harzendorf, der Leiter des Straßenamtes der Stadt Köln. Sein Ziel, ein Umdenken in der Mobilitätsfrage oder doch eher ein Umerziehen? Harzendorf verzieht die Mundwinkel.
Ja, Umerziehung ist ein hartes Wort, aber wir kommen natürlich aufgrund unserer auch Umwelt- und Verkehrsproblematiken nicht drum herum, eben unseren Umweltverbund zu stärken, sprich mehr Leute sollen zu Fuß gehen, mehr Leute sollen mit dem Rad fahren, mehr Leute sollen Bus und Bahn nutzen. Nur so werden wir auf die Dauer auch wirklich zufriedenstellende Lebensbedingungen in der Stadt und auch in der Region haben.
Die Maßnahmen aufgrund der drohenden Fahrverbote sorgen oft für Neuland und Diskussionen, wie eben in Köln oder auch in Düsseldorf. Das Konzept dort sieht unter anderem eine sogenannte Umweltspur vor. 3 Stück gibt es in der Landeshauptstadt. Die Idee dahinter, die rechte Spur wird separat abgetrennt. Auf ihr dürfen nur Busse, Taxis, Fahrräder und E-Autos fahren. Zudem Fahrgemeinschaften. Das sind Autos, in denen mindestens 3 Menschen sitzen. Soweit die Theorie. Doch vergangene Woche stoppte die Düsseldorfer Polizei eine Mutter mit ihren 2 Kindern. Die Aussage der Beamten, ihre Kinder seien keine Personen und hätten daher auf der Umweltspur nichts zu suchen. Linda Hinzen aus Dormagen war irritiert, wie sie dem WDR erzählte.
Er hat halt zu mir gesagt, das müsste mir doch mein gesunder Menschenverstand sagen, dass Kinder da nicht als Personen gemeint sind, sondern nur Personen, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir das leider nicht.
Die Stadt bestätigte Hinzens Einschätzung, nannte den Vorgang, Zitat, absurd. Die Polizei sprach von einer rechtlichen Grauzone. Das Beispiel belegt aber, wie konfus es mitunter nun zugeht.
Also das ist aber ehrlicherweise was leider ganz Normales. Ist immer so, wenn es abstrakt ist und man nicht persönlich betroffen ist, dann sagt man, ja, das ist richtig. Natürlich weiß jeder, vor welchen Problemen wir stehen. Aber sie haben eben auch Konsequenzen, die dann zu Einschränkungen führen.
Sagt Klaus Harzendorf vom Kölner Straßenamt. Wie in Köln gibt es jetzt auch in Düsseldorf eine Petition gegen die neuen Maßnahmen. Doch Harzendorf bleibt gelassen, setzt auf die Einsicht der Menschen.
Ob die Einschränkungen dann am Ende so groß sind, wie man das vermutet, das müssen die Menschen ja auch erstmal erfahren.
Fakt ist, der Verkehrshärtetest, der folgt erst noch, wenn in der kommenden Woche die Ferien in Nordrhein-Westfalen zu Ende sind und die Straßen wieder voller werden.
Moritz Köpper über Luftreinhaltemaßnahmen, die für einige Diskussionen sorgen. Der Streit um Bildungshoheit. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz ist die Debatte um den Nationalen Bildungsrat wieder aufgeflammt. Das ein Thema gleich in der Sendung Campus und Karriere. Und ich hatte es auch schon angekündigt, der Lehrermangel in Thüringen wird dann auch gleich noch einmal vertieft. Das Ganze ist dann auch noch mal morgen ein Thema bei uns im Wochenendjournal ab 9:10 Uhr mit meiner Kollegin. Lisa Rauschenberger, Entschuldigung, da fiel mir der Name gerade nicht mehr ein. Aber der Lehrermangel, morgen ein Thema. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg.